Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu mir. Ich bin jetzt 7 Jahre in Wallisellen, das ist meine 3. Gemeinde. Ungefähr 24 Jahre Pastor. Immer wieder schön, der Beruf. Immer wieder schwer wie bauen, sage ich jetzt einmal. Kennen ihr ja alle auch, wir sind ja alle auch Teil von einer Gemeinde und wissen, was es mit Bauen und Leben und alles so mit sich bringt. Ich freue mich, dass ich jetzt schon 31 Jahre mit meiner Frau unterwegs sein darf, Jeanette. Sie ist leidenschaftliche Schwimmlehrerin und dort immer wieder neue Kinder mit neuer Leidenschaft lernen, schwimmen im Wasser und so, und das ist auch genial. Wir dürfen auch gesegnet sein mit 5 jetzt unterdessen erwachsenen Kindern und 3 Enkel, wobei wir meinten, wir müssen noch ein paar Monate warten, bis wir ihn in die Arme schliessen dürfen. Genau. Und sonst so habe ich einfach alles gern, was man irgendwie noch fernsteuern kann, so ein bisschen in der Freizeit. Ja, es wurde schon eingangs erwähnt, die Elbphilharmonie wurde jetzt endlich, muss man sagen, vor ungefähr einem halben Jahr eingeweiht. Ich hätte gern ein Beispiel aus der Schweiz mitgenommen, aber irgendwie sind wir halt nicht so die spektakulären Bauer. Meistens ist es so, dass so etwas in einer Volksabstimmung irgendwo abgewürgt wird oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist das ein individuelles und ein sehr spektakuläres und einzigartiges Gebäude. Und es hat auch einzigartig viel gekostet. Im Jahr 2003, also muss ich das überlegen, die aktive Bauzeit war dann 10 Jahre, weil so viele Skandale und Uneinigkeiten und Extrawünsche und alles gemacht wurde. Die aktive, also wirklich die aktive Bauzeit vom Spatenstich bis zur Einweihung war dann 10 Jahre lang, haben die gebaut. 2003, als das Projekt vorgestellt wurde, ging man davon aus, dass mit dem Verkauf der Eigentumswohnungen so kostenneutral gebaut werden könnte. Nicht? Das ist ja so, wie man eine Gemeinde baut, dann denkt man auch zuerst, ist kostenneutral, oder? Und dann 2007 bei der Grundsteinlegung ging man davon aus, dass dieses Gebäude 241 Millionen Euro kosten wird. Und jetzt nach der Einweihung wurde klar, es kostet schlussendlich 789 Millionen Euro. Aber der Konzertsaal und alles so einzigartig, es ist unglaublich, dass die Architekten das durchgehalten haben. Viele haben schon überhaupt nicht mehr geglaubt, dass dieses Gebäude je einmal fertig werden wird. Viele haben davon gesprochen, das wird die teuerste Bauruine Hamburgs bleiben. Und es ist trotzdem nun fertig geworden mit einem atemberaubenden Konzertsaal. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber muss wirklich speziell sein. Ich habe mir deshalb gedacht, das ist da wirklich ein tolles Beispiel fürs Christsein. Ein Beispiel für die Gemeinde. Ein Beispiel für den Glauben. Wo man auch nicht weiß, wann wird so etwas, oder? Wie lange geht's? Was sind die Kosten? Und überhaupt wird auch in der Bibel öfters mal erwähnt, der Vergleich von Christsein, Gemeinde mit dem Bauen. Ein ständiger Bau. Auch der Glaube. So zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 6 und 7. Das sind die Verse, die der Predigt zugrunde liegen. Kolosser 2, Vers 6 und 7. Da schreibt Paulus, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebst nun auch in ihm. Verwurzelt in ihm, und aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid und voller Dankbarkeit. Warum habe ich dieses Beispiel genommen? Weil es eben dafür steht, die Elbphilharmonie, wie viel Aufwand das es braucht. Und man weiß nie so recht, was kommt und schaffen wir das wirklich? Geht es voran? Ändert sich etwas? Und deshalb für mich ein Bild für mein persönliches Glaubensleben. Wird da immer wieder was draus? Ändert sich das, was Gott eigentlich möchte? Bin ich noch unterwegs? Es geht im Reich Gottes doch viel immer langsamer voran, als man gerne hätte. Wenn wir beten, tut sich doch meistens weniger schnell etwas, als wir uns wünschen. Und wenn wir das Reich Gottes betrachten, kostet es doch immer mehr, als wir eigentlich bezahlen wollen. Der Aufwand ist immer größer als zuerst gedacht. Vielleicht Gott von Gott schon schöpfungsmäßig eingerichtet, wenn wir unser Leben betrachten, vielleicht auch unsere Gemeindearbeit. Wenn wir wüssten, was alles immer kosten würde, würden wir vielleicht gar nicht beginnen, oder? Das ist wie mit dem Kinderhaben. Es ist gut, dass man nicht weiß, was alles kommen wird, sonst würde man es vielleicht anders überlegen. Aber man überlegt sich nicht und sie sind da und es ist wunderschön und es ist genial, wenn man sieht, wie aus diesen Kindern erwachsene Menschen werden. Genial, was daraus wird. Und da geht schon beinahe vergessen, was es dann alles gekostet hat. Wenn es dann soweit ist. Oder wer eine Ausbildung macht, hat vielleicht schon festgestellt, das ist viel mehr Aufwand als gedacht. Hätte ich vielleicht gar nie begonnen, wenn ich das alles gewusst hätte. Aber wenn man es dann geschafft hat, genial war das, das war gut, das war richtig. Ja, dieser Bau war begleitet von fast unüberwindbaren Schwierigkeiten, so ist es doch im Leben und in der Gemeinde, im Glauben auch. Das Risiko ist immer größer als gewünscht. Und ständig sind Extrawürste zu berücksichtigen, oder? Das ist in der Gemeinde nicht anders. Ist einfach so, wir sind Menschen. Und das macht es so herausfordernd. Aber das Spannende, wisst ihr, was ich das Spannende finde? Gott hat noch nie gesagt, ich höre jetzt auf bauen in dieser Welt. Das fasziniert mich. Das begeistert mich an Gott. Ich denke, es gäbe doch für Gott jeden Tag 1000 Gründe zu sagen, irgendwie ist dieses Projekt von Gemeinde und Reich Gottes und dass Christen sich verändern und sie in der Heiligung vorankommen. Irgendwie, mir wird das zu mühsam mit diesen Menschen. Also ich würde Gott verstehen, wenn ich mich selber anschaue. Ich würde ihn verstehen. Aber er sagt nein. Ich will meine Gemeinde bauen. Menschen sollen zum Glauben kommen. Menschen sollen sich verändern. Und wenn wir dann sehen können, wie sich ein Mensch verändert durch den Geist Gottes, wie Gemeinde doch wachsen kann. Ich denke, wenn ihr daran denkt, vielleicht, die ihr dabei waren, wie war es vor 30, 40 Jahren, schön, dass sich Dinge geändert haben. Neue Menschen kamen hinzu. Andere sind schon beim Herrn. Es ist genial, dass Gott weiterbauen will. Aber vielleicht hast du auch schon Mühen und Kosten gescheut. Das ist die erste Vertiefungsfrage hier. Anbetracht dessen, auch wenn wir wissen, es wird wunderschön, es wird super, kann es trotzdem in unserem Leben und in unserem Dienen, auch in der Gemeinde, Momente geben, wo wir sagen, jetzt wird's mir zu viel. Jetzt reicht's, jetzt höre ich auf. Und dann brauchen wir wieder die Ermutigung von Gott und sagen, ich will weiterbauen. Bleib du auch dran. Bauen gehört zum Leben dazu. Wie er schreibt, Paulus da im 2. Kolosser 2, Vers 6 und 7, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen hat, so lebt nun auch in ihm, verwurzelt in ihm und aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid und voller Dankbarkeit. Aber eben, es beginnt eigentlich am einfachsten Punkt. Vielleicht denken manche, das ist der größte und der schwerste. Oder wenn wir von Christsein sprechen, dann reden wir oft von der Bekehrung als demjenigen riesen, zentralen Großereignis. Und das stimmt ja eigentlich auch, weil da wird ja ein Mensch, wenn ein Mensch sein Leben Jesus Christus übereignet und Vergebung seiner Schuld bittet, dann kommt der Heilige Geist in sein Leben. Er wird ein Kind Gottes. Er erhält das ewige Leben. Und das ist ja eigentlich unüberbietbar. Wenn wir überlegen, was das für eine Bedeutung hat, gibt es im Universum keine wichtigere Entscheidung, nichts Größeres gibt es in diesem ganzen Universum für einen Menschen, als Christ zu sein. Paulus bringt die Begründung selber ein paar Verse weiter, im Vers 9 zum Beispiel, oder 10 im Kolosser 2, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und in ihm, der das Haupt aller Macht und Gewalt ist, habt ihr Teil an dieser Fülle. Es gibt nichts Größeres, als ein Großprojekt Gottes zu werden. Nichts Wichtigeres. Vielleicht auch nichts Schwierigeres, aber nichts Bedeutenderes in diesem ganzen Universum. Aber wenn wir auch sehen, dass dieser Entscheid natürlich wichtig ist, diese Bekehrung und irgendwie ein zentraler Punkt, dürfen wir doch nicht vergessen, auch wie bei einer Grundsteinlegung, Es war vorher, musste schon einiges sein. Und mit der Grundsteinlegung hört es ja überhaupt nicht auf, oder? Also niemand macht einen Spatenstich, damit ein Spatenstich gemacht ist. Und nachher sagen sie sich halt, okay, wir haben jetzt die Finanzierung geregelt, wir haben über ein Projekt abgestimmt, wir haben jetzt den Spatenstich gemacht, also okay, wir sehen uns vielleicht in 10 Jahren wieder. Jetzt hören wir auf. Nein, dann beginnt es ja erst. Dann geht's ja erst eigentlich los. Und so ist es auch bei einem Christen. Wenn wir zu Gottes Großprojekt werden, da war er schon bereits, bevor wir uns entschieden haben, wir könnten von der Bibel her sagen, schon vor Grundlegung der Welt, schon vor der Schöpfung, hat Gott an mich gedacht. Hat die ganze Geschichte geschrieben, hat seinen Sohn Jesus Christus sterben lassen für mich. Als Vorbereitung, damit ich überhaupt Anteil haben kann an dieser göttlichen Fülle. Das ist ja unglaublich, was da an Vorarbeit geleistet wurde, bis in mir der Grundstein gelegt werden konnte, damit ich Gottes Großprojekt werden durfte. Und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, auch für unsere Gemeindearbeit, bin ich sicher, dieser Weg vorher, vor der Grundsteinlegung, der wird in Zukunft länger werden. Warum? Wir sind kein christliches Land mehr. Auch wenn ihr das vielleicht manchmal denken, aber eigentlich, wir haben noch den Anschein eines christlichen Landes, aber wir sind es nicht mehr. Die Menschen wachsen heute auf ohne christlichen Hintergrund, ohne irgendwelchen kirchlichen Bezug, ohne Realität, die Bibel zu kennen, ohne zu wissen, nur schon eine Ahnung zu haben, was denn eigentlich Sünde sein soll. Und ob sie überhaupt noch wissen, dass Jesus überhaupt gestorben ist. Der Anfahrtsweg der Menschen wird länger in unserem Land. Und deshalb brauchen wir viel Geduld und eine große offene Türe auch in der Gemeinde, Geduld mit den Menschen. Aber eben das geht ja dann eben noch weiter, das ist ja nicht alles. Der Grundsteinlegung hört ja nicht auf, sondern da beginnt es ja erst. Aber ich möchte dich einfach mal fragen, hast du eigentlich noch Freude daran, dass Jesus in dir das Gewaltigste im Universum gemacht hat, dass du ein Kind Gottes werden durftest? Und wenn du es noch nicht bist, dann frage ich dich, was hindert dich daran, das Entscheidendste, das Größte des Universums anzunehmen? Es gibt für einen Menschen nichts Wichtigeres, nichts Größeres, nichts, was das toppen könnte, Anteil zu haben an der Fülle von Christus. Aber eben wie gesagt, das ist ja nur die Grundsteinlegung. Da war die Welt in Hamburg ja auch noch in Ordnung, oder? Da ist immer schön, einen Grundstein zu legen. Die Probleme beginnen ja nachher erst. Und daher ging es so richtig los mit dem Bauen und den Baustopps und den Uneinigkeiten und Finanzierungsfragen und. Und Paulus braucht hier in diesen Versen 3 Bilder, wie eigentlich ein ständiger Lebensprozess eigentlich dahinter liegt. Im Christsein, im Glauben. Er schreibt, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so lebt nun auch in ihm. Also wenn der Grundstein gelegt wurde, geht es so weiter zu leben. Verwurzelt in ihm und aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid, und voller Dankbarkeit. Spannend ist, obwohl er eigentlich von einem Bau spricht und Worte der Bausprache benutzt, das erste Wort, das er braucht, wahrscheinlich weil es eben mit dem Leben zu tun hat, heißt eigentlich, dass wir verwurzelt sind in Christus. Wurzeln schlagen in Christus, in der Gemeinde, im Glauben. Nehmen wir einen Baum. Ich frage euch mal so rhetorisch, an wie vielen Orten steht ein Baum? Ich würde sagen, an nicht sehr vielen Orten. Üblicherweise, wenn ein Baum ständig verpflanzt würde, wenn man es überhaupt noch schafft, vom Gewicht her und so, der würde sterben. Ein Baum hat üblicherweise einen Ort, wo er verwurzelt ist, wo er seine Wurzeln schlägt und seine Nahrung aufnimmt. Und Paulus schreibt, wir sollen verwurzelt sein in Christus. Und ich sage, verwurzelt sein in Christus ist auch verwurzelt sein in der Gemeinschaft, in einer Gemeinde. Jetzt sagt jemand vielleicht, okay, also ich fühle mich schon verwurzelt in Christus, aber Gemeinde weiß nicht so recht. Dann würde ich sagen, okay, Stell dir einmal vor, da sagt einer, ah, ich bin begeistert, ich bin seit einer Woche verheiratet, ich bin so glücklich, das war die tollste Entscheidung meines Lebens, aber meine Frau, die möchte ich nie mehr sehen in meinem Leben. Also ich hätte da meine Fragezeichen, oder? Jetzt, wenn wir das überlegen auf Christus und wenn wir einen Unterschied machen zwischen Jesus und der Gemeinde, dann möchte ich zurückfragen, sag mal, erklär mir mal den biblischen Unterschied von Jesus und der Gemeinde. Und er wird Mühe haben, einen zu finden. Ich sage, er findet keinen. Weil die Gemeinde ist der Leib Jesu. Und wenn ein Christ sagt, ich bin voll überzeugter Christ, ich bin voll dabei, will aber nichts mit anderen Christen zu tun haben, da sage ich, das kann nicht sein. Weil es gibt keinen Unterschied in der Bibel zwischen Jesus und der Gemeinde. Sie ist sein Leib. Ich gehöre dazu, selbst wenn ich nie teilnehmen würde. Ich gehöre trotzdem dazu. Weil indem ich Gottes Kind wurde, bin ich Teil der Gemeinde. Natürlich können wir darüber reden, wie soll Gemeinde strukturiert werden und alles. Es geht einfach im Kern darum, Menschen brauchen Wurzeln. Christen brauchen Wurzeln in einer Gemeinschaft. Und es gibt heute etwas, was mich schmerzt. So ein, ich sage, ein modernes, evangelikales Gemeindenomadentum, oder? Die verhalten sich dann so wie Abraham im Alten Testament, oder? Da geht man mit der Herde irgendwo hin, bis das Feld abgegrast ist und die Wasserstelle ausgetrunken ist, und dann geht man dann zur nächsten Stelle, oder? Ich glaube aber nicht, dass das gesund ist. Gehen wir zurück zum Baum. Ein Baum ist an einem Ort verwurzelt. Und ich stelle fest, bei Menschen, die ständig Gemeinden wechseln zum Beispiel, irgendwann gehen sie gar nicht mehr. Das ist tragisch. Finde ich unglaublich traurig. Sie finden den Schritt nicht mehr. Aber wir sind ja berufen, in eine Gemeinschaft hinein, irgendwo Gemeinschaft zu pflegen. Und deshalb ist es wichtig, verwurzelt zu sein. Und Bäume, die nicht recht verwurzelt sind, die wachsen entweder gar nicht, sterben oder wachsen schräg. Und ich glaube einfach, dass Gott auch so eingerichtet ist, es ist einfach nicht gesund, alleine Christ zu sein. Wir alle brauchen andere Menschen, und auch wenn wir im digitalen Zeitalter leben und das Digitale noch mehr überhand nimmt, soll es doch kommen. Aber ich glaube, Gemeinde Jesu wird immer ein Stück weit analog bleiben, weil wir Menschen wurden analog erschaffen, nicht digital. Wir wollen Menschen letztendlich doch auch begegnen. Wir wollen Leben teilen. Und natürlich ist es toll, wenn gerade für kranke Menschen oder für andere, die nicht mehr können, körperlich aus anderen Gründen, dann irgendwo digitale Möglichkeiten haben, an einem Gottesdienst teilzuhaben. Aber ich glaube, von der Berufung her, von der Schöpfung her, will Gott, dass Menschen sich begegnen. Menschen in irgendeiner Form Gemeinschaft haben, Menschen irgendwo zusammen sind. Und eben, es gibt keinen Unterschied zwischen Christus und der Gemeinde. Wir können darüber reden, wie wir sie strukturieren und wie alles aufgebaut werden soll. Aber dass kein Unterschied besteht zwischen Christus und seinem Leib, das ist auch klar. Aber dann geht's weiter eigentlich. Wir sind verwurzelt, sollen wir sein in Christus, und dann aufgebaut auf diesem Fundament. Wörtlich schreibt er eigentlich, dass wir in einem Bauprozess sind. Also wir sind nicht fix fertig aufgebaut im Christus, sondern wir sind in einem ständigen Bauprozess. Natürlich waren die auch mal froh, als sie mal fertig waren mit der Elbphilharmonie. Und jeder, der ein Gebäude baut, ist irgendwann mal froh, wenn es fertig ist. Aber wir Christen, wir sind nicht fertig, bis wir bei Jesus sind. Und solange wir hier in dieser Welt leben und atmen, sind wir in Bauen begriffen. Und deshalb ist Gemeinde eine ständige Baustelle. Und da müssen wir ein Ja haben dazu, dass unser Leben eine ständige Baustelle ist. Unsere Gemeinde ist eine ständige Baustelle. Unser Glaube ist eine ständige Baustelle. Und ich finde das nicht schlimm, denn es zeugt von Leben. Wisst ihr, wenn in einer Stadt oder einem Dorf nichts mehr gebaut wird, da kann man warten, bis irgendwann der Strom ausfällt, irgendwann die Kanalisation fertig ist, das Wasser nicht mehr fließt oder die Schulen geschlossen werden und das Dorf zugemacht wird. Solange wir am Leben sind, wird gebaut. Und das heißt auch Veränderung. Bauen heißt, dass etwas verändert wird. Und da haben Christen manchmal natürlich die Mühe damit. Manchmal hat das vielleicht mit unserer Persönlichkeit zu tun. Manchmal vielleicht mit unserem Alter, dass wir uns wünschen, dass das Lebenstempo gebremst wird und nicht immer wieder alles neu wird. Aber ich möchte einfach sagen, wenn wir jetzt einmal die Schöpfung anschauen, hat Gott geschaffen, ohne zu verändern. Die Schöpfung ist Veränderung. Leben ist Veränderung. Oder wenn wir an die Zeit denken, oder keine Sekunde ist dieselbe wie die vorher. Leben ist Veränderung. Es gibt keine Sekunde, die irgendwo wiederholt wird oder nochmals stattfinden. Leben ist Veränderung. Oder stellt euch einmal vor, ihr würdet beten und nicht an Veränderung glauben. Macht dann Beten noch einen Sinn, wenn du nicht an Veränderung glaubst? Ja, wir beten doch dafür, dass Gott doch etwas ändern, verändern möge. Darum beten wir doch. Also Veränderung ist ein elementarer Lebensprozess. Und ich weiß nicht, was ihr sagen würdet zu einem Kind, das 5-jährig ist und eigentlich total gesund und fit, aber das kriecht immer noch umher. Dann würden wir vielleicht sagen, da stimmt irgendwo etwas nicht ganz. Das Leben muss sich doch entwickeln, verändern. Und deshalb denke ich eigentlich, und ich bin davon überzeugt, dass eigentlich Christen die besten Voraussetzungen haben, um in einer Welt, die sich schnell verändert, eigentlich zurande zu kommen. Warum? Weil wir wissen, Gott ist ein Gott der Veränderung. Charakterlich ist klar, Gott ist immer derselbe, gestern, heute und morgen. Aber wenn Gott etwas tut, dann verändert er. Wir hoffen ja auch, dass wenn Menschen zum Glauben kommen, dass doch Jesus in ihrem Leben etwas verändert. Dinge neu macht. Es gibt kein Leben ohne Veränderung. Das Leben ist von Gott nicht ohne Veränderung gedacht. Und weil das so ist und weil wir eigentlich in der Heiligung stehen, und was ist denn Heiligung anderes, als dass Jesus uns verändern will? In sein Bild. Dass wir immer mehr seinem Willen entsprechen, immer mehr seinen Willen tun können. Und deshalb eigentlich, weil wir von Haus aus, sage ich jetzt mal als Christen, von Gott her, von der Schöpfung oder auch von der Heiligung her, eigentlich ständig mit Veränderung konfrontiert sind, sollten wir eigentlich als Christen am ehesten mit den Veränderungen dieser Welt umgehen können, weil wir wissen, das ist das Leben. Und das ist das Leben, wie es Gott gedacht hat. Ich weiß, manche ältere Menschen, und ich werde auch langsam älter, ich weiß, habe nicht mehr so viel gerne, so schnelle Veränderungen. Ich merke, dass, da komme ich auch manchmal in den Anschlag. Und trotzdem, als jeder, der jung war, wollte eine andere Welt. Wollte, dass sich Dinge verändern. Das ist völlig normal. Aber die Frage stellt sich natürlich, jetzt eben in der Heiligung, was hat sich denn vielleicht bei dir in deinem Leben in den letzten Monaten, in den letzten Jahren wirklich verändert? Kannst du den Menschen einfacher vergeben vielleicht als vor 5 Jahren? Kannst du besser mit Sorgen umgehen als vor 4 Jahren? Ich frage mich manchmal vor Jesus, sag Jesus, was hat sich eigentlich überhaupt verändert in meinem Leben? Ich bin doch in der Heiligung. Wo habe ich jetzt wirklich etwas gelernt? Wo bin ich eigentlich geistig gereift? Wo konntest du etwas bewirken in mir? Paulus schreibt, wir sind die, die ständig gebaut und aufgebaut werden. Manchmal ist es schwierig und manchmal sehr kompliziert. Und dann das Dritte, das er braucht, dass wir nicht nur verwurzelt sind in Christus, nicht nur ständig in diesem Bauprozess drin bleiben, diese Veränderung, sondern dass wir auch fest verankert sind. Er schreibt da, verwurzelt in ihm, aufgebaut auf diesem Fundament und gefestigt im Glauben. Das Bild ist wieder im Zusammenhang mit Gebäuden gemeint. Ich habe jetzt zwar gerade vorgegriffen, habe ich gesehen, aber eben, irgendwann werden wir fertig, das ist ja das Schöne, da komme ich noch drauf. Irgendwann bin ich dann auch fertig heute Morgen, genau. Also, wir sind verankert in Zusammenhang mit den Gebäuden, das heißt, es ist oft ein Thema, erdbebensicher bauen, oder? Und es ist wichtig, dass wir auch mit unserem Glauben ehrlich sind. Wenn irgendwo Zweifel sind oder wir nicht sicher sind, dass wir dann nicht so tun, als sei alles in Ordnung, sondern dass unser Glaube ehrlich und wirklich verankert ist in Jesus Christus. Das ist enorm wichtig. Denn mein Glaube soll ein Stück weit auch wie Erdbeben sicher sein. Dass er auch durchgeschüttelt werden kann, aber nicht zugrunde geht. Denn, ihr Lieben, ihr habt es sicherlich selber schon erlebt und wir erleben es immer wieder, dass Christsein ist nicht eine Käseglocke der Gnade, die uns dann bewahrt vor jeglichen Schwierigkeiten, die uns bewahrt vor Pleiten, die uns bewahrt vor Unfällen. Natürlich haben wir schon oft, denke ich, Bewahrung erlebt, das ist keine Frage. Und doch sterben auch Christen an Krebs. Und doch gibt es schlimme Unfälle, wo Gott Christen abberuft vor ihrer Zeit. Und ich frage mich, wieso, Jesus? Alles, was in dieser Welt möglich ist, kann ja auch uns Christen widerfahren. Und dass wir dann trotz diesen Schwierigkeiten nicht verzweifeln an Jesus, nicht verzweifeln am Glauben, sondern dass der Glaube uns zu einer Kraftwelle wird, im Leid drin. Dazu braucht es diese Verwurzelung in der Gemeinschaft, dazu braucht es dieses Drinbleiben, im Aufgebautwerden und daneben in dieser festgemacht, gefestigt im Glauben. Das ist eigentlich ein Wort, das jetzt für ein starkes Fundament spricht, ein Gebäude, das ein starkes Fundament hat, das auf Fels gebaut ist. Dass zwar das Leben durchgeschüttelt wird, aber unser Vertrauen in Gott uns zu Kraftquelle wird und nicht in dem Sinn alles zugrunde richtet. Ja, da kannst du dich auch mal fragen, wann wurde denn dein Glaube schon einmal erschüttert und was ist dann daraus passiert? Eben, die Elbphilharmonie, die wurde irgendwann mal fertig. Wir müssen für unsere Vollendung und vom Reich Gottes warten, bis Christus wiederkommt oder wir bei ihm sind. Da dauert es 10 Jahre mit der Planung, fast 20 Jahre. Aber es ist doch unbeschreiblich, wenn man dann angekommen ist und wenn man auch vielleicht einmal zurückdenkt in seinem Leben und denkt, was hat vielleicht Jesus nicht alles schon bewirken dürfen in meinem Leben, im Leben von anderen Menschen. Und wie wir uns dann daran freuen können und dankbar sein darüber. Aber solange bleiben wir unterwegs, verwurzelt in ihm, aufgebaut wie ein Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid und voller Dankbarkeit. Dankbar bleiben. Irgendwie, zuerst habe ich gedacht, dass ich den Text so genauer betrachtet habe, irgendwie diese Dankbarkeit so am Schluss wirkt so wie ein Anhängsel. Ich konnte es gar nicht noch recht zuordnen. Wenn er schreibt, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebt nun auch in ihm, verwurzelt in ihm und aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid und voller Dankbarkeit. Warum kommt jetzt diese Dankbarkeit am Schluss? Ich stelle mir das jetzt so vor, oder ich frage dich vielmehr, mit was für Menschen bist du lieber zusammen, längerfristig gedacht? Mit Menschen, die alles negativ sehen, an allem etwas auszusetzen haben, ständig jammern, oder Menschen, die dankbar sind? Nicht am Anfang ist es noch cool, oder mit anderen Leuten mitschnöden und mitjammern und mitkritisieren und so. Aber irgendwann hat sich das mal ein bisschen auskritisiert, oder? Man dreht sich in die Leere und dann beginnt eine Spirale nach unten, wo immer alles noch schrecklicher und noch schlimmer wird und irgendwann schnürt es einem die Luft ab fürs Leben. Dankbare Menschen sind positive Menschen mit einer positiven Grundhaltung. Und deshalb glaube ich eben, dass man nicht nur die Schwierigkeiten sieht und nicht nur die Fragezeichen, fügt Paulus hier an, dass wir voller Dankbarkeit bleiben, auch in diesen schwierigen, herausfordernden Prozessen. Dankbar für die Gemeinde, dankbar für die Mitarbeiter. Was habt ihr für ein Privileg, solche Jungen zu haben, die Musik spielen? Habt ihr schon mal gedankt dafür? Ich kenne haufenweise Gemeinden, die würden sich das wünschen. Sie leiden darunter, dass die Jungen lieber irgendwo anders hingehen und lieber andere Dinge tun. Danken zieht uns vom Mühsamen zum Schönen. Und deshalb glaube ich, will Paulus hier die Dankbarkeit weitergeben, sagen, hey, bleibt in allem dankbar, weil das erhält uns positiv, das lässt uns auch in Schwierigkeiten Freude daran haben. Wir wissen, Gott ist mit uns unterwegs. Er hat gesagt, er will nicht aufhören, an mir zu bauen, mit mir zu sein. Er verlässt mich nicht. Er bleibt bei mir, bis auch bei mir mal fertig steht. Baut er weiter. Das ist so etwas Geniales und deshalb müssen wir auch wieder nicht aufgeben. Das Ziel vor Augen behalten, positiv bleiben, sich freuen auf die Eröffnung, auf das Großartige, was Gott tut. Deshalb habe ich noch einen meiner Lieblingsverse noch abdrucken lassen, hier in diesem Skript, weil ich denke, das fasst auch etwas zusammen, auch in dem Bauen, wenn wir manchmal darin verzweifeln oder vielleicht auch undankbar werden wollen darüber, was alles so geschieht oder nicht geschieht. Philipper 1, Vers 6, wo es heißt, ich bin dessen gewiss, dass der, der das gute Werk, wir könnten auch sagen, der das gute Großprojekt, das schöne, individuelle, spektakuläre Großprojekt in dir angefangen hat, in euch, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollendet haben wird. Also mir macht das Mut, dran zu bleiben, beim Beten, beim Glauben, beim Wirken im Reich Gottes, Leben als Christ, das ermutigt mich, hier drin zu bleiben. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebt nun auch in ihm, verwurzelt in ihm und aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid und voller Dankbarkeit. Ich möchte noch beten. Jesus, ich priest dich, dass du Geduld noch nicht verloren hast. Deine Gnade, dein Wille, Menschen zu sich zu rufen, Menschen zu verändern, Menschen zu Heiligen zu formen. Du hörst nicht auf. Du lässt dich nicht entmutigen. Selbst dann, wenn wir Nein sagen, wenn ich mich verweigere, du bleibst dran. Ich danke dir einfach dafür, dass du dein Ja zu mir, zu uns, zu dem Bau, zu deinem Vorhaben, dass das einfach steht. Und du bist der, der uns begleiten will, helfen, dem Prozess der Veränderung, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir immer mehr dürfen erkennen, was du eigentlich möchtest, wer du bist. Und lass uns persönlich, aber auch die Gemeinde, einfach unterwegs bleiben. Im vollen Bewusstsein, mit voller Freude, wir sind eine Baustelle von Gott. Gott ist dran mit uns, wir sind dabei und wir bleiben dabei. Ich preise dich, Jesus, dass du aber auch alles mal wirst verändern. Irgendwann einmal wird fertig sein. Irgendwann wird die Welt kommen, wo wird vollkommen sein. Wo kein Leid, kein Geschrei, keine negative Seite mehr wird da sein. Aber bis dann lass uns mutig sein, zu bauen mit dir und in deiner Kraft. Amen.